Grüß Sie, ich bin heute zu Gast bei der Sprachbuchverlegerin Michaela Huber. Frau Huber, welche Sprache würden Sie selber gerne noch lernen?
Japanisch zum Beispiel, weil es ganz anders ist als all die Sprachen, die ich bisher gelernt habe. Würde mich sehr reizen, auch die ganze Kultur, die damit verbunden ist.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Michaela Huber, Münchner Verlegerin.
Japanisch ist ein großes Ziel, oder?
Absolut. Ja, ich bin in meiner Kindheit, kannte ich einige Professoren auch durch unseren Verlag, die das gelernt haben und fand es immer sehr spannend, wenn die uns davon erzählt haben. Und auch diese schönen Schriftzeichen haben mich begeistert.
Welche Sprachen haben Sie denn schon?
Also in der Schule habe ich Latein, Englisch und Französisch gelernt und war dann nach meinem ersten Staatsexamen in Rom bei Feltrinelli und habe dann Italienisch noch dazu gelernt. Ja, und in der Schule habe ich auch noch Russisch als Wahlfach gehabt.
Russisch?
Ja, da sind wir dann mit meiner Freundin, bin ich da immer nach Pasing gegangen. Da gab es ein Gymnasium, das Russisch angeboten hat.
Wie kamen Sie da drauf? Weil es ist schon in meinen 70er Jahren relativ exotisch, oder?
Ja, aber das war so, dass mein Vater war ja in russischer Kriegsgefangenschaft und hat Zeit seines Lebens immer diesen, also es war zwar für ihn furchtbar auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat er das aber auch immer, also eine Liebe zu dem Land entwickelt, weil er auch gesehen hat, was wir diesem Land angetan haben und war Zeit seines Lebens dann bemüht, ist hingereist und die Verständigung mit dem Land und den Austausch mit dem Land hat er sehr stark gepflegt. Und so hatten wir schon von klein auf, also von in meiner Kindheit immer russischen Besuch.
Ah ja, und dann konnte man, ist Ihnen was geblieben?
Ja, also so lustigerweise, weil ich es jetzt ja nicht mehr spreche, ein Dialog ist mir geblieben. Wir hatten so einen ganz lieben älteren Herrn, der uns Russisch beigebracht hat und der hat damals eigentlich schon recht modern ganz viel mit Dialogen gearbeitet, die wir dann immer in Zweier- oder Dreiergruppen vorspielen sollten. Und diese Dialoge, die bleiben einem wirklich bis heute.
Hervorragend. Vor allem aber bringen Sie mit Ihren Büchern Ausländern Deutsch als Fremdsprache
ja,
rein.
Ja, das ist unsere große Säule.
Wo ist der größte Bedarf?
Also zum einen auch in Europa, also sind unsere wichtigen Länder auch Griechenland, Spanien, Italien, aber jetzt zunehmend immer mehr auch in Ägypten, auch Afrika wird immer wichtiger auch für uns. Da haben wir auch ein
also
spezielles
Lehrwerk.
Also sieht
man schon richtig politische Entwicklungen
ja, genau.
in ihrer
genau.
Verbreitung.
Das ist auch, das durchzieht eigentlich die ganze Verlagsgeschichte, dass wir immer sehr von dieser politischen Lage berührt sind. Damals um die Wende rum, die Aussiedler, da war unser Lehrwerk das tragende Lehrwerk für die Menschen, die dann nach Deutschland kamen. Und jetzt natürlich ein ganz wichtiger Bereich, der im Moment wegen Corona brach liegt, sind die Integrationskurse in Deutschland.
Und die Geschichte des Verlages ist lang, 100 Jahre wird er im Augenblick alt. Da werden wir über ein paar Stationen noch sprechen in dieser Stunde. Aber welche Rolle spielt denn heute, lassen wir mal Corona weg, welche Rolle spielt denn heute für Sie als Verlegerin tatsächlich noch das Lehrbuch? Und wie multimedial?
Also das Lehrbuch spielt bei uns noch eine sehr große Rolle. Also wenn man es auch die Verkäufe ansieht, dann sind es über 90% verdienen wir mit dem Buch. Und wir haben schon wunderschöne digitale Materialien rund ums Buch auch, also ergänzend zum Buch. Aber die sind noch, ja, machen noch nicht mal 10% aus. Aber die Möglichkeiten im Digitalen als Ergänzung, die sind wirklich schon sehr schön und werden jetzt natürlich seit Corona auch gewinnen die noch mehr an Bedeutung oder schneller. Aber man darf auch, also bin ich nach wie vor überzeugt, dass das Buch sich jetzt auch, wenn wir diese Krise überwunden haben, hält noch, also noch oder immer hält, weil es ja, das ist einfach für den Unterricht. Und ich glaube auch, jetzt findet ja, wenn überhaupt Unterricht statt, dieser Unterricht online statt. Und dass gerade zum Sprachenlernen diese Gruppe so wichtig ist.
Ja gut, aber auf der anderen Seite könnte man ja sagen, gerade bei Sprache bietet es sich ja an, Dinge auch zu hören. Mhm. sprechen zu können, korrigieren zu lassen, das kann halt ein Buch nicht leisten.
Absolut, das war immer schon ergänzend. Früher hat man mal die Tonbänder, dann kamen die Kassetten, dann die CDs und jetzt eben können Sie praktisch auf Ihrem Handy oder auf dem Tablet, wenn Sie die App runterladen, können Sie dann die Sprechübungen oder das ganze vertonte Material sich mit einem Klick anhören. Und auch das Video dazu. Aber auch Filme gab es schon immer. Also das Digitale hat es jetzt bündelt, das Ganze. Aber es ist so, dass eigentlich der Sprachunterricht schon seit den 60er Jahren immer mit Ton und Film gearbeitet hat auch. Ergänzend.
Ergänzend eben, ja. Sie sind sehr engagiert auch für Geflüchtete bei Bellevue de Monaco, dieser Wohngenossenschaft, Sozialgenossenschaft. Hat das auch was mit Ihrem Beruf zu tun, Deutsch als Fremdsprache zu vermitteln, oder ist das völlig losgelöst?
Nee, absolut. Also so kam ich auch in Berührung damit. Und dadurch, dass wir in dem Bereich ja auch gerade jetzt mit der Flüchtlingswelle, die 2015 begonnen hat, so stark in diesem Bereich auch der Ehrenamtlichen dann engagiert waren, war das für mich eine ganz schöne Ergänzung, dass ich dort auch einfach fügt sich ineinander.
1:1 der Talk, heute zu Gast bei der Verlegerin Michaela Huber. Frau Huber, wie war denn Ihr Aufwachsen in einer alteingesessenen Verlegerfamilie in München der 60er Jahre? Nur Bücher, Bücher, Bücher?
Also ich selbst bin in München der 60er Jahre, da haben wir in der Amalienstraße unsere Großeltern besucht, aber ich selbst bin in Gauting groß geworden und wir waren ja und waren das auch zu der Zeit noch auch ein Universitätsverlag und sind in Gauting auch, das war damals so ein Projekt der Stadt München, weil es gab ja zu wenig Wohnraum noch nach dem Krieg, wurde ein bewaldetes Stück in Gauting eben wohnbar gemacht, auch für Professoren der Uni München, die zum Teil auch bei uns Autoren waren. Und so bin ich groß geworden. Also wir hatten damals noch eine wichtige Säule in den 60er Jahren, war noch die Theologie. Hier war vor allem Michael Schmaus, der zum Teil in den 50er Jahren auch Rektor der Universität war und der Dogmatiker in der katholischen Theologie. Der war unser Nachbar und Freund meines Vaters und eben Autor. Und es war für mich immer sehr schön. Wir hatten ein sehr offenes Haus, so wie das meine Großmutter schon hatte in der Amalienstraße, wie mein Großvater den Verlag führte. Und so hatten wir selbst viel Besuch aus aller Welt von Autoren und Kunden. Und durch diesen Michael Schmaus, der eben auch seine Studenten nach Gauting eingeladen hat, hatten wir auch immer so wundervolle Gesprächsrunden, an denen wir Kinder teilnehmen durften.
Aber schon klingt schon alles nach sehr viel Bücher, Bücher, Bücher.
Das schon, ja.
Das Ganze war schon sehr Professoren- und Verlegerlastig.
Ja, das ist richtig.
Die Kindheit. Das mit dem Schwerpunkt auf Sprachen, unabhängig von der Theologie, im Familienverlag hatte damals schon angefangen von Ihrem Vater.
Richtig.
Forciert. Und da hat, glaube ich, seine Kriegsgefangenschaft auch eine Rolle dabei gespielt.
Absolut, absolut. Eben, er kam wirklich zurück und war sehr, sehr krank zu der Zeit auch, wusste gar nicht, wie lange er noch leben konnte und also ist auch zurückgeschickt worden, weil die haben ja damals immer zuerst die Kranken zurückgeschickt oder die nicht mehr gute Arbeitskräfte sein konnten und hatte sich dann aber wieder erholt, auch, sagte er auch uns immer, durch diesen Wunsch, eben in seinem Bereich zur Verständigung beizutragen, einfach einen kleinen Beitrag zu leisten. Und ist dann, man hat ja damals nach dem Krieg Deutsch als Fremdsprache, wer will das in der Welt lernen nach dieser Geschichte. Und hat dann aber mitbekommen, dass das Goethe-Institut in der Kaulbachstraße sich dort eröffnet hat, sozusagen gegründet hat. Und ist dann mit einer alten Lizenz aus dem Jahre 1929 für Deutsch als Fremdsprache mit dem Radl in die Kaulbachstraße gefahren und hat der damaligen Leiterin diese Lizenz gezeigt und gemeint, ob das nicht interessant für sie wäre. Und die hat dann ganz freundlich auf diese uralte Lizenz geschaut und gemeint, ja, das ist ja sehr interessant. Aber sie hätte in der Schublade ein modernes Manuskript und ob mein Vater da nicht Interesse hätte, das hat sie mit einem Kollegen zusammen entwickelt. Was sie ihm nicht gesagt hat, dass das schon zwei große Verlage abgelehnt haben.
Ach was.
Eben aufgrund dieser, weil man sich das damals halt vielleicht nicht vorstellen konnte, dass da ein Interesse sein konnte. Und mein Vater hat aber kurzerhand sofort gesagt, ja, das mache ich. Und so ist
es. So ging es los.
Genau.
Da gibt es einen tollen Satz von Ihrem Vater, den ich gelesen hatte. Wer die Sprache des anderen spricht, schießt nicht auf ihn.
Genau. Das war auch so ganz bezeichnend für meinen Vater. Es durfte auch in keinem Buch als Karikatur eine Waffe abgebildet werden. Also er war auch sehr, ja, hat also alles getan.
Und verständlich nach den Erfahrungen.
Absolut.
Absolut. Trotzdem denke ich mir, also als Schülerin ist es doch bestimmt auch jetzt nicht immer nur angenehm, wenn Lehrbücher aus dem Verlag des Vaters kommen, oder?
In der Schule war das so, wir waren mehr ein Verlag oder sind es und waren auch damals schon mehr ein Verlag der Erwachsenenbildung. Und so hatte ich in der Schule schon die klassischen Schulbuchverlage. Und aber Lektüren kamen zum Teil aus dem Verlag. Genau, und wenn die mein Vater dann in die Klasse gebracht hat, fand ich das schon in den jungen Jahren peinlich.
Ja, muss so sein.
Ja, genau.
Das muss so sein. Eigentlich sollte Ihr Bruder den Verlag übernehmen. Wie waren da ursprünglich Ihre Perspektiven?
Das war so, dass ich als Frau damals, also es war, wie Sie sagen, ganz klar, dass der Mann sozusagen den Verlag übernimmt. Und das hatte für mich aber den großen Vorteil, dass ich so frei aufgewachsen bin. Also du darfst alles studieren oder jeden Beruf ergreifen. So rückblickend sehe ich das als große Freiheit.
Und wie war Ihr Plan?
Ich habe ja vorhin erzählt von diesen Diskussionen, die bei uns im Haus stattgefunden haben. Und ich war tatsächlich begeistert von Religion. Also ich hatte das auch im Abi als Curriculumsfach und habe furchtbar gerne diskutiert und einfach so, wie mir das vorgelebt worden ist, gerne die Sachen so von oder Probleme von allen möglichen Seiten betrachtet. Mhm. Und hatte mir schon vorstellen können, dass ich auch Sprachen, Philosophie, Religionswissenschaften, das stand tatsächlich im Raum, war aber nicht so leidenschaftlich. Ich habe dann später Jura studiert, so wie es manche Menschen ja auch gibt, die sagen, ich bin vom Herzen her, ich spüre, dass ich jetzt Arzt werden muss. Sondern ich, das, was diese Kindheit auch rückblickend, denke ich mir, das waren so viele Disziplinen, dass man neugierig auf so viele Fächer wurde.
Und dann starb der Vater.
Richtig.
Er ist 17.
Ja, genau. Und mein Bruder war erst 13. Und dann haben wir, was den Verlag betroffen hat, haben wir einen Vollmond bekommen. Und meine
Mutter hat damals noch gelebt?
Meine Mutter hat gelebt. Und da waren wir auch weiter in Gauting, haben unsere Schule gemacht. Aber hatten eben für den Verlag sozusagen einen Testamentsvollstrecker und Vormund bekommen. Und meine Tante, die die Buchhandlung in der Amalienstraße geführt hat, die hat dann interimistisch den Verlag auch übernommen mit fremden Geschäftsführern. Und es war dann aber keine leichte Zeit. Also da haben wir auch dann schon Marktanteile auch verloren. Und der Verlag war sehr auf meinen Vater ausgerichtet. Und da haben wir einfach auch Autoren verloren und war keine einfache Zeit.
Und Ihre Lebensplanung hat es logischerweise auch erstmal durcheinander geschmissen, weil so kamen Sie dann zu Jura, oder?
So ist es, so ist es. Da hat eben dann mein Vormund mir gesagt, ja, das wäre doch das eine tolle Grundlage. Und da habe ich mir eben gedacht, ja gut, klingt auch interessant, dann mache ich Jura so ungefähr. Ich habe mich das ja schnell erstmal überreden lassen und fand es dann aber die ersten zwei Semester sehr trocken und habe mir dann schon überlegt, bleibe ich da dabei? Und dann kam aber ja das Strafrecht dazu.
Oder leuchten die Augen beim Strafrecht.
Wir hatten damals den Professor Roxin und der hat es immer so anschaulich uns da wie auf der Bühne im Audimax vorgetragen, die verschiedenen Problematiken. Und ja, dann begann es so drittes, viertes Semester, wenn man auch schon ein bisschen mehr versteht.
Ja.
Und dann habe ich Jura zu Ende geführt, genau, erstmal das erste Staatsexamen.
Aber immer noch ohne den Gedanken, eigentlich den Verlag zu übernehmen, weil das kam erst später.
Ja, da haben Sie recht, genau.
1:1 der Talk, zu Gast heute bei Michaela Huber, Verlegerin, gerade im 100. Jahr des Verlags, Huber Verlags, der in erster Linie Deutsch als Fremdsprache, Lehrmaterialien herstellt. Wie ging das denn dann weiter bei Ihnen? Also Jurastudium, da dachten Sie noch nicht dran, eigentlich den Verlag zu übernehmen und ins Geschäft einzusteigen. Wie kam es dann doch?
Wie ich vorhin schon erzählte, waren diese 10 Jahre oder fast 10 Jahre nach dem Tod meines Vaters für den Verlag nicht einfach. Und meine Tante hat mich dann aus Rom raus noch, also ich hatte eben nach dem ersten Staatsexamen ja dieses schöne Praktikum bei dem Feltrinelli, bei der Buchhandlung Feltrinelli in Rom machen können und rief mich dort an oder schrieb mir zuerst einen langen Brief, ob wir den Verlag nicht verkaufen sollen. Dass das doch schwierige Zeiten sind und ob das realistisch wäre, dass wir das weiterführen können. Und da habe ich mir dann gedacht, nee, also für meinen Vater war der Verlag ja sein Leben, also so wie die Familie und Verlag, das gehörte so zusammen. Und ich bin ja auch da sehr positiv beeinflusst, weil ich seine Freude gespürt habe, aufgewachsen. Dann habe ich mir gedacht, nein, also bevor wir den verkaufen, möchte ich es probieren.
Ist aber mutig. Ich meine, gerade wenn der seit 10 Jahren dann so gekriechelt hat.
Nee, das ist richtig. Wir mussten dann auch Geld aufnehmen. Und ich habe mir trotzdem gedacht, ich will es probieren. Und aber auch rückblickend, weil ich mir auch oft denke, ja, wie habe ich es eigentlich geschafft oder wie habe ich den Mut aufnehmen können? Ich habe mir gedacht, Schritt für Schritt. Also wir hatten dann ein Lehrwerk, eine Investition in ein Lehrwerk ist sehr teuer. Mhm. Also da sind Sie gut mit 1 Million dabei bei einem Sprachenlehrwerk, wenn Sie da alles, eben Tonaufnahmen, Filme und auch die Entstehung des Lehrwerks, das dauert 3 Jahre, bis überhaupt der erste Band auf den Markt kommt. Und ich habe dann den Geschäftsführer auch zurückgeholt, der mit meinem Vater die Geschäfte geführt hat, der mich dann noch einige Jahre begleitet hat und das Wissen von früher hatte. Und wer mich sehr gestützt hat, waren auch die Mitarbeiterinnen. Also die waren froh, dass die Tochter jetzt in den Verlag kommt, haben mich sehr gestützt.
Und der Bruder hatte keine Lust?
Und mein Bruder für ihn war das sehr schwer, weil er ja immer dieses auf den Schultern hatte, ich muss den Verlag übernehmen und war sehr jung, wie mein Vater gestorben ist. Und er ist mit mir zusammen Gesellschafter, aber hat mir sozusagen wir haben so ein gutes Vertrauensverhältnis und war dann auch zufrieden, dass ich den Verlag übernommen habe.
Jetzt waren Sie eine mehr oder weniger frisch Jura-Absolventin, Mitzwanzigerin, kommen dann als neue Chefin dieses Unternehmen, wo Sie ja schon gesagt haben, Ihr Vater hat das schon sehr aus seiner Zeit raus, also durchaus auch sehr patriarchalisch geführt.
Absolut, ja.
Den Verlag wahrscheinlich.
Ja.
Mussten Sie erstmal alles umkrempeln?
Ja, langsam, Schritt für Schritt. Mhm. Dadurch, dass ich den Geschäftsführer, der das mit meinem Vater die Geschäfte geführt hat, zurückholte, habe ich parallel auch noch mein zweites Staatsexamen gemacht in Jura und habe auch die Möglichkeit gehabt, noch in anderen Verlagen zu hospitieren. Aber durch diesen Geschäftsführer und die Mitarbeiter habe ich viel von der Verlegerei dann gelernt, das Handwerk lernen können. Also da haben die Mitarbeiter und der Geschäftsführer mich sehr gestützt.
Also Akzeptanzprobleme gab es jedenfalls nicht.
Es gab keine Akzeptanzprobleme, obwohl ich so jung war, richtig. Mhm. Genau, also das war ein leichter Einstieg von der menschlichen Seite.
Und dann gibt es die wirtschaftliche Seite, also seit Jahrzehnten spricht man ja ununterbrochen von wenigstens einem schleichenden Verlagssterben insgesamt in Deutschland. Was haben Sie richtig gemacht und Ihr Haus, dass Sie nicht davon betroffen
sind? Ich denke, zum einen haben wir die Vorteile eines Familienunternehmens auch über die ganzen Jahre hinweg aufrechterhalten, dieser menschliche Kontakt. Also wir haben ja eine Größe, wenn wir das mit den großen...
Machen wir mal Größe. Also wie viele Mitarbeiter haben Sie?
Wir haben 140 Mitarbeiter.
Wie viele Titel, Buchtitel?
Also jetzt mit all den digitalen Komponenten 7.000.
7.000, okay.
Ja, sind aber überschaubar, weil uns kennt mit 140 Mitarbeitern, da kennt jeder jeden. Mhm. Und das macht wirklich so viel aus. Also dass dieses Miteinander und zu wissen, für was wir arbeiten und dass wir gemeinsam begeistert sind von dem, was wir tun. Also das ist so diese Familienunternehmen, menschliche Seite. Und zum anderen haben wir uns dann immer stärker konzentriert und uns nicht verzettelt, sondern gesagt, wir konzentrieren uns auf das, was wir können, was wir gescheit machen können. Und das ist einmal der Inhalt, das Programm. Und da wirklich Qualität auch zu halten, das ist ganz wichtig. Also das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt. Und zum anderen aber die Nähe zum Kunden. Also einfach der Kontakt mit den Lehrenden in aller Welt durch unseren Vertrieb immer weiter auszubauen.
Und da sind Sie ja tatsächlich Weltmarktführer, ne?
Ja,
bei
genau.
Deutsch als Fremdsprache, das macht Huber Ende.
Ja. Also wir haben schon eine große Konkurrenz, die wird auch immer größer, aber das ist unsere Spezialität, ja genau.
Ja, und das machen Sie jetzt seit 35 Jahren.
Richtig, ja. Unglaublich.
Haben Sie zwischendurch nie mal Lust gehabt, was anderes zu machen?
Nein, gar nicht mehr. Dann, da war ich dann auch so begeistert, auch gerade in dieser Entwicklungsphase, die war schon schwer und die ersten Jahre wusste man ja auch nicht, schaffen wir das finanziell, gelingt es uns, die passenden Lehrwerke für den Markt, für unsere Kunden zu entwickeln. Und dann war das aber so eine schöne Entwicklung. Mhm. Auch mit Auf und Abs in diesen 35 Jahren, aber dieses Miteinander mit unseren Kunden in aller Welt, das macht unseren Verlag auch so spannend, dass wir ja nicht nur in Deutschland verkaufen.
Man spürt die Begeisterung so richtig. Also es ist vermutlich dann auch kein Managerjob wie jeder andere.
Nein, das auf keinen Fall.
Mhm. Was finden Sie für einen Ausgleich dann, wenn Sie schon sagen, ah, was anderes machen kam nie in Frage? Wie schaffen Sie sich sonst einen Ausgleich?
Also ich habe relativ spät Kinder bekommen. Also das genieße ich auch sehr. Und auch wenn ich die Kinder, ja, wenn das, dass ich das auch nur mit Hilfe von Unterstützung geschafft habe, aber die Zeit, die ich dann mit meinen Kindern habe, die ist mir wirklich eine große Kraftquelle. Und zum anderen habe ich jetzt auf meine alten Tage mit Yoga begonnen.
Ah.
Das tut mir sehr, sehr gut.
Und als man noch konnte, auch wahnsinnig viel reisen.
Und das Reisen, das ist das Schöne, dass man das auch so schön mit der Arbeit verbinden kann. Aber auch privat reisen wir sehr gerne. Das ist eigentlich so der größte Luxus immer gewesen, mit der Familie dann auch Reisen zu unternehmen.
Und schwärmen dabei, habe ich mir erzählen lassen, besonders vom Baltikum.
Ja, doch, das stimmt, weil das war eine meiner letzten Reisen mit der Familie. Also wir sind dann nach Riga geflogen und haben dort ja auch eine Mitarbeiterin, die uns dann dort rumgeführt hat und sind dann bis nach Tallinn noch gereist mit dem Auto, haben uns dort ein Mietauto genommen. Das war unsere letzte Reise, deswegen bin ich da auch so begeistert und habe da auch vor kurzem auch noch einen Roman drüber gelesen. Aber
also wäre ein Tipp, wenn man wieder reisen kann.
Ja, absolut. Ja?
Estland, wie lange braucht man? Man braucht schon lange, wenn man die drei Länder machen will, oder?
Ich würde sagen, wenn man das auch so macht, dass man also nicht nur mal schnell einen Blick drauf wirft, würde ich schon sagen, also 2 Wochen sind schon schön oder 10 Tage.
Ja, wenn es wieder geht.
Genau.
Endlich.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Michaela Huber, Deutsch als Fremdsprache.
Darin, also in Deutsch als Fremdsprache, ist Ihr Verlag Weltmarktführer mit Standardtiteln. Als Außenstehender, der keine Ahnung hat, denke ich mir, Lehrbücher sind doch eigentlich für Verleger eine Lizenz zum Gelddrucken, oder?
Na, absolut nicht.
Nicht?
Nein.
Aber die Firma Dirke, die meinen Atlas gemacht hat, die wird nicht verarmt sein.
Ja, also natürlich ist die Schulbuchverlage, die sozusagen da Marktführer sind, die verarmen auch nicht. Das ist ja auch wichtig, um weiter in die Bildung zu investieren. Aber man unterschätzt immer die Entwicklung eines Lehrbuchs.
Mhm.
Also ich habe es vorhin ja schon mal angedeutet, uns kostet ein Lehrbuch wirklich 1 Million. Also es waren früher Marks und sind heute Euro, weil es viel komplexer geworden ist und diese digitale Entwicklung auch sehr teuer ist. Und wir alles noch übers Buch finanzieren.
Auf der anderen Seite verändert sich ja nicht so viel. Also natürlich ein bisschen verändert sich dann Rechtschreibung und natürlich auch Sprache. Aber im Prinzip können Sie ja auf der letzten Auflage aufsetzen und Sie müssen es ja nicht neu schreiben.
Doch.
Doch?
Ja, doch. Also es ist so, dass die Lehrenden unterrichten ja über einige Jahre mit unserem Lehrbuch und dann entsteht da einfach eine Müdigkeit und dann wollen die nicht nochmal die nächsten 5 Jahre das gleiche Lehrbuch.
Ach so, aber das müssen Sie für die Lehrenden machen.
Für die Lehrenden und die Lernenden, weil die Lernenden sich ja auch entwickeln und die jungen Leute von heute würden sich langweilen mit den Lehrwerken, die wir früher entwickelt haben. Die haben andere Interessen heute, auch allein schon die sozialen Medien, die es früher in den Lehrbüchern nicht gab, als Inhalt. Also was wichtig ist und weil Sie das vorher ja auch ansprachen, was macht es aus, dass es uns noch gibt, ist die hohe Qualität, die ich vorhin nannte. Die beinhaltet aber auch, dass Lernen und Lehren Freude macht.
Mhm.
Und da müssen die Themen stimmen. Und die verändern sich einfach ständig.
Lernen dann eigentlich Menschen auf der ganzen Welt gleich Deutsch? Oder müssen sie da auch nach Region und Kultur unterscheiden?
Genau, da müssen wir heute sehr stark unterscheiden, also macht auch Freude. Früher hatten wir zu Zeiten meines Vaters dieses besagte Lehrbuch von der damaligen Leiterin des Goethe-Instituts. Es war ein Lehrwerk für die ganze Welt. Und heute regionalisieren wir sehr stark. Das fängt schon an bei der Integration, bei unserem Lehrwerk für Deutschland, dies helvetisieren, wie wir das immer nennen, für die Schweiz und regionalisieren das auch für Österreich. In Österreich, man spricht zwar in allen drei Ländern Deutsch.
Ja. Wer braucht in Österreich Deutsch als Fremdsprache?
Ja, genau. Also auch die Migranten, die nach Österreich kommen. Und es ist in Österreich schon anders und in der Schweiz schon anders. Die wollen auch ihre Orte sehen und die Kulturen unterscheiden sich ja schon. Und dann versuchen wir jetzt.
Also in der Schweizer Edition sind mehr Berge drin.
Zum Beispiel, ja, genau. Und auch Schweizer Orte und Schweizer Begrifflichkeiten. Mhm. Und wir versuchen, weil ein Lehrwerk ja so teuer ist, versuchen wir dann schon auch im Lehrbuch bereits Österreich und die Schweiz Kapitel abzudecken. Aber im Arbeitsbuch regionalisieren wir dann stärker.
Wobei das aber vermutlich noch kleinere Unterschiede sind, als wenn Sie jetzt sagen, Sie produzieren für Asien oder für Afrika.
Ja, absolut. In Afrika haben wir eine eigene Ausgabe. Da haben Sie völlig recht, dass das wichtig ist, dass man dort auf die Bedürfnisse eingeht. Und zum Beispiel auch in den arabischen Ländern, dann dürfen die abgebildeten Schüler auch, die müssen da langärmlich angezogen sein. Wir haben ja zum Teil Erwachsenen, vorrangig auch Erwachsenenbildung, natürlich auch Schulbücher in der Welt. Aber in den Erwachsenenlehrwerken durfte man oder darf man ja auch mal einen Wein trinken. Und sowas wäre unmöglich in einem Lehrbuch für den islamischen Bereich.
Es gibt viele Fallstricke.
Und ja, oder ein wichtiges Land ist auch Griechenland für uns. Und da regionalisieren wir auch sehr stark, einfach, dass wir den griechischen Bezug mit einbringen auch. Und das ist, also die Tendenz ist, immer regionaler zu werden.
Deutsch gilt ja als sehr schwierige Sprache. Sagt man immer so, wer tut sich am leichtesten Ihrer Erfahrung nach, wer am schwersten, welche Sprachräume, aus denen die Menschen kommen, die es lernen?
Also sehr schwer ist es sicher für die Asiaten. Leicht tun sich die Skandinavier, würde ich jetzt aus meiner Erfahrung auch sagen, und schon der europäische Bereich. Also ja, die europäischen Länder können doch auch aufbauen. Auch wenn Italienisch jetzt eine andere aus dem Lateinischen kommt, ist trotzdem mehr Ähnlichkeit da.
So, und jetzt Corona. Da sind in Zeiten von Homeschooling Lehrmaterialien wahrscheinlich noch wichtiger als sonst.
Ja, für den Schulbuchbereich gilt es auch. Also die Schulbuchverlage, die eben bieten natürlich auch digitale Alternativen an. Aber für uns war das wirklich eine Katastrophe, weil wir hier in Deutschland auch vorrangig in der Erwachsenenbildung tätig sind, also Volkshochschulen, private Sprachenschulen, Goethe-Institute, und die hatten ja alle zu. Und das war also wirklich und ist leider noch eine schwere Zeit. Wir bieten auch Alternativen an, aber es finden eben viel zu wenig Kurse statt. Also wir würden auch, man könnte auch mit unseren Lehrwerken und Zusatzmaterialien digital arbeiten, das findet im kleinen Raum statt, aber wirklich nur sehr wenig.
Naja, okay, nun sind Sie nicht in dem Homeschooling-Bereich.
Genau, allgemeinbildende Schule, genau, sind wir nicht.
Genau, trotzdem wird da ja sehr gejammert im Augenblick, wie wenig weit wir eigentlich sind.
Mit der Digitalisierung, ja.
Sehen Sie was auch für Ihren Bereich, also wo es jetzt nicht um direktes Homeschooling geht, aber im Prinzip ja um das gleiche System?
Das ist absolut richtig, ja.
Haben Sie schon was gefunden, wo Sie sagen, okay, das können wir noch besser machen oder das nehmen wir mit aus der Corona-Zeit?
Alle Verlage, muss ich sagen, sind da schon auf einem guten Weg und haben da auch schöne Materialien. Und das hat sich einfach beschleunigt durch diese Nachfrage jetzt. Und das, was Sie auch ansprechen mit der Schule, allgemeinbildende Schule, da ist das Problem, dass die Schule noch nicht so weit ist. Gell? Die Verlage könnten da schon mehr anbieten. Also wir sitzen jetzt zum Beispiel auch an einem richtigen Online-Kurs gerade, wobei ich trotzdem glaube, dass die Zukunft in dieser Verbindung liegt. Also es wird mehr online gelernt, also es wird mehr digitale, es wird bleiben, dass man auch digitale Elemente, Übungen daheim machen kann. Aber ich glaube, dass wir zurückkommen auch zur Gruppe, und so, in der ich dann die Sprache lerne. Aber die Digitalisierung hat sich beschleunigt und wir haben da sehr schöne Dinge entwickelt. Also was wir jetzt in dieser Corona-Zeit gemacht haben, weil eben ja die Institutionen geschlossen waren, Wir haben aber sehr viel Webinare angeboten. Also wie unterrichte ich online und wie kann ich den Unterricht spannend machen und was entwickelt sich?
Also es wird sich verändern, aber das Lehrbuch wird am Ende den digitalen Sprachkurs immer noch schlagen.
Ja, für einige Jahre noch. Ja.
Hätte Sie denn als Verlegerin nicht mal gereizt, auch ganz andere Bücher zu verlegen als Lehrbücher? Ich meine, es klingt einfach jetzt nicht so rasend sexy. Irgendwann mal einen tollen Roman oder was auch immer?
Doch, ein Lehrbuch ist auch sehr sexy. Ja. Nein, es ist wirklich viel spannender. Das ist so komplex, dass ich da immer noch so begeistert bin davon. Aber nein, also hatten wir auch mal in unserer Verlagsgeschichte in diesen Jahren, in denen meine Tante als Buchhändlerin den Verlag übernommen hat, waren wir auch ein Sachbuchverlag und die haben wunderschöne Dinge auch verlegt. Mhm. Aber Schuster, bleib bei deinen Leisten, dann wird es uns nicht mehr geben, sage ich immer. Also das, Sie sagten ja vorhin, es gab dieses Verlagssterben und wie behaupte ich mich und da.
Also kein könnte, wollte, wäre.
Nein.
Zu Gast bei Stefan Parisius.
Michaela Huber unterstützt Geflüchtete.
Und zwar in Ihrem Projekt Bellevue de Monaco, da sitzen Sie im Aufsichtsrat, das ist ein Wohn- und Kulturzentrum für Geflüchtete, unter anderem mit einem eigenen Café. Ja, super gerade, Café, Kultur. Aber immerhin, man kann auf dem Dach jetzt dann mal Fußball spielen. Mhm. Was ist das? Wie geht das?
Ja, das ist fantastisch. Also das ist entstanden. Also grundsätzlich kann man sagen, dass Bellevue de Monaco einfach lebt von extrem engagierten Menschen. Ich bin im Aufsichtsrat und bin ja nicht im Alltag dabei, aber alles, was ich mitbekomme und wenn ich mit den Menschen zusammen bin, die sind mitreißend und setzen sich ein und schaffen, Dinge zu realisieren, die man sich eigentlich gerade in diesen schweren Zeiten gar nicht vorstellen kann. Und die Idee war eben, Sport verbindet ja eben auch und auch die jungen Geflüchteten spielen ja gerne Fußball. Und wie kann man die Integration, wie kann man auch einen Beitrag leisten zur besseren Integration? Und dann hat eben das Bellevue es geschafft, dass auch die BayWa sich engagiert hat und dort mitgesponsert hat, dass der Fußballplatz oben auf dem Dach gebaut werden konnte. Und der FC Bayern hat sich auch stark engagiert und sich dafür eingesetzt und auch ein sehr schöner Film entstanden. Es hat das Bellevue auch einen schönen Preis bekommen und das ist jetzt auch wunderschön. Wenn Sie jetzt in der Stadt oder um das Bellevue rum abends spazieren gehen, dann leuchtet dieser Dachplatz ganz wunderschön.
Toll. Es ist ein Fußballspiel in wie viel Meter Höhe, wie viele Stockwerke hat das Haus?
Ich glaube auf jeden Fall 6.
6 oder 7, also genau. Ein völlig neues Erlebnis. Ja. Und vielleicht, wenn man vorbeigeht, sollte man mit dem Kopf ein bisschen einziehen.
Aber es ist gut eingezäunt.
Gut eingezäunt, okay. Aufsichtsrat in einer Sozialgenossenschaft, weil das ist dieses Bellevue de Monaco. Was bedeutet das praktisch?
Also in dem Aufsichtsrat sitzen Menschen aus den verschiedensten Bereichen, aus der Jugendhilfe, ein Rechtsanwalt, vom Flüchtlingsrat, also eine große Mischung, damit, also wir sollen natürlich alle dazu beitragen, dass der Verein oder die Genossenschaft bestmögliche Unterstützung bekommt.
Mhm. Ja, also Sprachen lernen.
Da ist unser Anknüpfungspunkt, genau.
Können Sie auf alle Fälle einiges beitragen. So, und gerade als Sie da angefangen haben, vor gut einem Jahr war das, zum 60. Geburtstag mehr oder weniger, kriegen Sie die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Andere in Ihrem Alter würden dann wahrscheinlich sofort aufhören zu arbeiten. Und Sie?
Ja, nee, das ist gerade, also die Arbeit hilft mir dabei sehr und diese menschlichen Kontakte auch, die meine Arbeit mit sich bringt oder auch eben so einen Posten im Aufsichtsrat, von dem ich gerade gesprochen habe. Also das stärkt mich sehr.
Mhm. Ihr Vater hatte das auch schon?
Ja, genau. Also ich bin praktisch mit dieser Krankheit, also von meinem Vater aufgewachsen und der so positiv auch damit umgegangen ist. Also mein Vater war auch sehr religiös, aber hat jeden Abend mit uns gebetet und gedankt, dass der Tag so schön war oder alles, was an dem Tag gut war. Ja, der hatte so ein Gottvertrauen, aber auch so eine Liebe zu den Menschen. Heute redet man ja immer, man muss versuchen, im Hier und Jetzt zu leben. Mhm. Gell? Und das hat mein Vater uns so, ohne dieses Wort zu verwenden, so vorgelebt. Mhm. Und wie ich die Diagnose bekommen habe meinen 60. noch schön gefeiert, ja, hat mich das wirklich die ganzen, auch über die Chemo hinweg, habe ich das einfach angenommen. Mhm. Und ich glaube, also ich meine, man muss es ja annehmen, aber ich habe es auch so nicht ohne zu hadern angenommen und habe mich auch von der Familie getragen gefühlt und von den Freunden und auch vom Verlag. Aber ich habe es angenommen, habe dann die Therapie gemacht, dann kam halt Corona noch dazu und habe dann nur, nachdem die schon sehr schwächende Chemotherapie vorbei war, zum Glück hat man auf diesem Gebiet, ist schon sehr viel geforscht worden und ich mache jetzt noch 2 Jahre, bekomme ich eine Antikörpertherapie und fühlte mich dann aber schon wieder so gestärkt auf der einen Seite und aber auch eben sehr vielen Herausforderungen gegenüber gestellt. Und dann muss ich jetzt eigentlich, also ich hatte dann Weihnachten eine schwierige Zeit und muss jetzt lernen, mit der Krankheit zu leben. Mhm. Also das ist für mich jetzt eine größere Herausforderung, interessanterweise, als diese Diagnose.
Und sind aber von Anfang an auch wahnsinnig offen damit umgegangen.
Das ist richtig, ja. Habe es auch den Mitarbeitern gleich erzählt.
Wahrscheinlich auch nicht leicht.
Nein, das stimmt. Aber mir hat es erstaunlicherweise sogar geholfen, dass ich da nichts verheimlichen muss und auch mir gedacht habe, auch bei den Mitarbeitern, da bin ich dann eine Weile weg und da muss man nicht rumtun. Und die meinen Vater, es sind jetzt wenige, aber die aus der Geschichte heraus ja wissen, dass mein Vater auch sehr krank war, der musste auch damals offen damit umgehen, weil man damals gab es ja noch keine Chemo. Also ja. Deswegen ist ja auch
nicht. Ist das erblich eigentlich?
Das wissen sie nicht, weil da wurde nicht geforscht. Also sie sagen nicht, es ist nicht erblich, sondern sagen nur, das wurde noch nicht erforscht.
Also halbes Jahr Chemo, heute Antikörpertherapie. Wie sehr schränkt sie das im Alltag ein?
Ich bin einfach ab nachmittags erschöpft. Mhm. Also das ist das, was ich vorhin jetzt gerade auch meinte, das muss ich akzeptieren. Und dann mir einfach mehr Ruhepausen gönnen. Also das tue ich jetzt auch oder ja und bin hader dann aber jetzt nicht mehr damit, sondern lerne jetzt ein neues Leben zu leben.
Heilbar ist es an und für sich, glaube ich, nicht.
Nee, genau, es ist nicht heilbar. Das ist nur das Schöne, dass diese Antikörpertherapie soll, also da machen die Professoren, auch von Großhadern haben wir da, oder der Professor, der sich darauf spezialisiert hat, hat mir da große Hoffnung gemacht, dass die Antikörpertherapie den Krebs schon eine Weile in Schach halten kann und dass sie da auch weiter forschen und dass ja auch eben es noch sein kann, dass zu meinen Lebzeiten nochmal ein neuer Stoff.
Unabhängig von den Pausen, denen Sie jetzt mehr Raum einräumen, haben Sie Ihr Leben verändert nach der Diagnose?
Also man sagt ja immer, also ja, das Leben wird dann noch wertvoller. Jetzt habe ich das durch diese Kindheit immer schon als wertvoll erachtet. Also interessanterweise, obwohl ich ja die Krankheit meines Vaters eben, also mit dieser Krankheit aufgewachsen bin, die Frauen in meiner Familie, die wurden uralt. Also meine Tante 97, meine Großmutter schon über 90 und meine Mutter ist auch fast 90 geworden. Und ich war eigentlich überzeugt, dass ich sozusagen aus dieser Frauenlinie ja weiterführe und uralt werde. Und das war dann schon kurzfristig, dass ich mir dann dachte, jetzt hast du ja gar nicht mehr so einen Puffer oder einfach. Und ich war wirklich bis zu der Diagnose überzeugt, ich werde uralt. Aber ansonsten so dieses Leben und den Tag zu schätzen, das hatte ich schon vorher.
Und wahrscheinlich macht man sich aber schon dann auch mehr Gedanken über die Übergabe des Verlags.
Absolut, genau. Das ist gut, dass Sie das ansprechen. Genau, das ist etwas, wo man sagt, also wo ich auch mir gedacht habe, überhaupt Übergabe, das ist richtig. Mhm. Also man einfach frühzeitiger, oder ich mir jetzt gedacht hätte, na ja, also so bis 70 machst du das schon noch. Ja. Und jetzt schon am Abgeben bin. Mhm. Und überhaupt dieses Loslassen eine größere Rolle spielt jetzt.
Und zwar geht die Frauenlinie weiter.
Ja, genau, das ist richtig. Also mein Sohn ist noch, der ist erst 18 und findet vielleicht auch seine Rolle im Verlag, aber meine Tochter möchte den Verlag übernehmen, was mich sehr freut, die auch wieder dieses Erlebnis hatte, wenn wir darüber sprechen, dass sie sagt, sie spürt, wie viel Freude mir der Verlag gemacht hat und möchte es auch probieren und möchte den Verlag übernehmen.
100 Jahre gibt es ihn jetzt. Wie sieht er in 50 Jahren aus, der Verlag?
Das ist eine ganz schwere Frage. Sicher viel digitaler, aber das ist eine spannende und schwere Frage. Oder kann ich nur so zum Teil beantworten. Wie wird sich das Lernen entwickeln? Da wird ja auch viel diskutiert. Bereitet man sich daheim vor und entlastet man schon viel daheim? Und die Schule ist dann ein Ort, wo man andere Fragen, also vertieft, aber auch die eigentlichen Fragen dann stellt und mit dem Lehrer Kompetenzen entwickelt, die heute nicht möglich sind. Aber es wird sicher digitaler werden, aber so ganz beantworten kann ich es nicht.
Das ist ja auch mit dem Prophetentum, Sie machen ja. Sie bilden ja auch keine Propheten aus, sondern nur Deutschsprecher. Vielen herzlichen Dank für die Zeit und für die Begeisterung.
Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank.
Danke sehr. Morgen 1:1 der Talk ganz anders. Dann ist nämlich Wolfgang Niedeken, das BAP-Urgestein anlässlich eines runden Geburtstags, bei uns zu Gast.